Ja, schön, dass wir heute Morgen gemeinsam Gottesdienst feiern können. Wir haben eine neue Predigtserie, wie ihr das unschwer erkennen könnt. Jona. Wir schauen uns das die nächsten Wochen an. Wir werden vier Teachings, vier Predigten zu dem Thema haben, vier Kapiteln, vier Predigten und wollen uns das Buch Jona anschauen. Das Buch Jona ist sehr faszinierend und ehrlich gesagt auch relativ einfach drüber zu lehren. Warum? Weil er einiges tat und sagte, was sehr menschlich ist. Ja, wir können uns sicher bei manchen Dingen mit ihm identifizieren. Und auch, weil er im wahrsten Sinne des Wortes am falschen Dampfer war. Und das waren vielleicht auch einige von uns auch schon mal oder sind es vielleicht auch noch. Und weil er ein Prophet ursprünglich war, der eine positive Botschaft hatte. Heute gibt es ja viele sogenannte Propheten, man hat den Eindruck, heute gibt es nur positive Botschaften. Aber eigentlich war das bei den Propheten im Alten Testament weniger der Fall. Sie mussten oft Gericht predigen. Und Jona war einer der Guten. Ja, also in dem Sinn, er hatte Gutes weiterzugeben. Und zwar, wenn ihr mal 2. Könige 14 aufschlagt, ich zitiere euch das einfach mal, da heißt es, Jerobeam der Zweite, er war damals König, stellte das Gebiet Israels wieder her vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israel, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amittai, dem Propheten, der von Gad Hefer war. Also hätten wir das schriftlich, was da der Jona geschrieben hat, das würde wahrscheinlich wieder einige Quotenbrecher sein für Losungen und für Spruchkärtchen und so weiter. Ja. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Stoff dafür. Da hat man ja auch immer gern so diese positiven Verschen, so Neujahrsspruchkärtchen und so weiter. Aber das ist ja nicht das, wodurch Jona bekannt wurde. Jona wurde bekannt, jetzt hätte ich eigentlich das Bild noch später reingebracht, hätte euch gefragt, was fällt euch ein, wenn ihr Jona hört? Ja, dann fällt einem sowas ein wie dieses Tier da hinten, dieser Wal. Von dem hören wir aber erst nächste Woche. Wir werden uns jetzt mal mit dem ersten Kapitel beschäftigen. Einfach mal so als Überblick. Die meisten haben diese Geschichte alle schon gehört. Jona, wir haben es eben gehört, er war ein Prophet. Er bekam von Gott eine Message, eine Botschaft. Er soll nach Ninive gehen und tatsächlich Gericht predigen. Dazu gleich noch mehr. Jona hat überhaupt keine Lust dazu, nahm sich das nächstbeste Schiff, um in die entgegengesetzte Richtung zu reisen, Richtung Spanien. Es ist ja auch viel schöner und angenehmer, da reisen ja heute auch noch gern Leute hin. Und er wurde dann von einem starken Sturm überrascht. Die Seeleute haben voll die Panik gekriegt, sie wussten nicht mehr, was zu tun ist und sie schrien zu ihren Götzen, zu ihren Göttern und mussten dann Jona aufwecken, der in Schiffsbauch schlief im Sturm. Dazu auch gleich noch mehr. Und sie fragen, Mensch, was ist denn hier passiert? Und Jona sagte, haben wir Gott zu verdanken. Ja? Denn Gott hat diesen Sturm geschickt, weil ich ungehorsam war. Und dann kämpfen sie und kämpfen sie und kämpfen sie, um irgendwie da durch den Sturm durchzukommen. Und Jona sagt, es gibt nur eine Lösung, schmeißt mich ins Meer. Was sie schlussendlich auch tun. Und siehe da, der Sturm hört auf. Und da endet unser Kapitel heute. Aber es geht weiter. Wir haben ja dieses Tier da oben, ja, diesen Fisch. Dazu später noch mehr. Gut, das mal so zu unserer Geschichte heute. Und ich bitte euch einfach mal, Jona aufzuschlagen. Und da schauen wir uns jetzt mal den ersten Vers an. Gehen einfach jetzt so mal schrittweise da durch, mal gucken. Eigentlich braucht es gar nicht viel Auslegung. Das ist so eine easy Geschichte, die spricht so zu einem. Und das ist auch eigentlich mein Anliegen heute Morgen, dass das zu uns spricht. Nicht nur wir eine Geschichte hören, sondern hören, was hat das mit uns zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Und wahrscheinlich hat er sich hier schon gefreut, oh, endlich wieder Good News. Das bin ich ja gewohnt, ja. Mal gucken, was es jetzt für Good News gibt. Mal gucken, was es jetzt nochmal für neue Spruchkärtchen gibt. Und dann kommt's. Vers 2. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt. Ninive war die Hauptstadt des assyrischen Königreichs, vermutlich die größte Stadt der damaligen Welt. Und diese Stadt war bekannt für ihre Gottlosigkeit. Wenn ihr mal Nahum 3 1 bis 4 lest, dann kriegt er etwas mit davon. Das wurde zwar 150 Jahre später geschrieben. Das heißt, also, das ging wieder tatsächlich nachher abwärts mit Ninive. Also da ging richtig die Post ab. Geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Das muss allein schon für Jona ein zweifacher Schock gewesen sein. Zum einen, was soll ich bitte schön in Ninive? Was habe ich mit diesem gottlosen Pakt zu tun? Ich bin hier für das auserwählte Volk. Ich bin dafür, Good News zu verkündigen für mein Auserwähltes, für Israel. Ja? Good News. Ich bin übrigens der Mann mit der guten Nachricht. Es gibt ja Good Guys und Bad Guys. Es fällt uns immer relativ schwer, Bad News weiterzugeben. Good News ist immer relativ einfach. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Das war für Jona kein Geheimnis. Aber für Jona war das halt okay. Dann schick doch ein Feuer und mach sie platt. Was soll ich denn da hingehen? Man muss sich das mal überlegen. Jona war Jude und die Juden waren verhasst bei den Assyrern. Man muss das vielleicht sich mal bildlich vorstellen. 1940, 1942 bekommt ein amerikanischer Jude einen Auftrag. Du gehst jetzt in das Deutsche Reich nach Berlin und sagst den Nazis, sie sollen umkehren von ihren bösen Wegen. Versteht ihr? Sag mal, geht's eigentlich noch? Erstens mal, die brauchen Bomben, aber keine irgendwelche Predigten. Das war so die Haltung gewesen, ja? Und außerdem, was wäre wahrscheinlich mit dem Juden passiert? Er wäre wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen, dass er dort irgendwo hätte was sagen können. Nun, Jona muss sich gefragt haben in der ganzen Situation, sollte das wirklich Gottes Stimme gewesen sein? Gott hat ja deutlich zu ihm geredet. Vielleicht denkt er auch, wow, das war das Reden Gottes. Ich hatte die ganze Zeit schon den Eindruck, ich soll mich in Bewegung setzen. Ja, und er hört dann, mache dich auf und geh nach weit, weit weg. Ja, da war irgendwas, Moment, nee, ich habe da wahrscheinlich gesagt, Ninive, das kann nicht sein. Ja, es gibt ja auch so eine Stelle im Neuen Testament, komm herüber nach Tarsis und hilf uns und so irgendwas. Ja, ich vermute, er hat sich das so ein bisschen interpretiert und er hat die Stimme Gottes gehört. Er hat gehört, mach dich auf die Reise. Und dann geht er halt zum Hafen, nach Joppe oder nach das heutige Jaffa. Und dann heißt es, aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Was er jetzt macht, er schlägt genau die entgegengesetzte Richtung ein, was Gott eigentlich vorhatte. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Ja? Schaut mal hier. Da war Jona, also Joppe, A. Und er bekam die Mission, nach Assyrien, nach Ninive zu gehen. Und er hat schon gehört, dass Gott gesprochen hat und er wusste schon, ich soll auf die Reise gehen, aber er hat sich mit Sicherheit ja verhört. Man kann sich auch mal verhören. Ja, und dann geht er los und möchte in das schöne Spanien, unten Gibraltar, ja, macht sich da auf den Weg und will Gottes Mission erfüllen. Das ist meine Interpretation. Es heißt weiter, und er ging hier in unserem Vers 3. Und er ging nach Joppe hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Das habt ihr eben gesehen, wo es liegt. Gab den Fahrpreis dafür, stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Auch hier wieder, die Geschichte wurde ja im Nachhinein erst geschrieben. Ja, das dürfen wir nie vergessen. Also ich persönlich glaube nicht, dass er jetzt geschrieben hätte, okay, ich nehme jetzt ein Schiff und ich werde weggehen vom Angesicht des Herrn. Vielleicht sagt er und glaubt es selbst. Er ging zum Hafen, ich muss nochmal genau hinhören. Ja, das mit Ninive kann ja eigentlich nicht sein. Gott, wenn du das bist, dann kannst du machen, dass da ein Schiff ist, was mich mitnimmt Und wenn du das willst, dann wird auch das Geld ausreichen, was ich dabei habe, dass ich mitreisen kann. So irgendwie, so stelle ich mir das vor. Er war ja ein Mensch, wie du und ich. Okay, auf jeden Fall geht er, wie es hier heißt, weg vom Angesicht Gottes. David Gussig, ein bekannter Bibellehrer, hat mal Folgendes gesagt. Es ist einfach, Gottes Wille in eine Handlung hinein zu interpretieren, wenn du es willst. So kann Gottes vermeintlicher Wille zu einer Entschuldigung werden für den falschen Weg, den du eingeschlagen hast. Und dein betrügerisches Herz wird sehr bald fest davon überzeugt sein, dass es wirklich Gott war, der dich geführt hat. Er floh, aber war er sich dessen bewusst? Was ist mit dir? Wenn wir sagen, es ist ja eigentlich ein Mensch wie du und ich, und es war ein Mann Gottes gewesen. Er war mit Gott unterwegs. Er hat viel gebetet. Und ich glaube nicht unbedingt, dass er ganz bewusst hier sagt, okay Gott, ich habe abgeschlossen mit dir. So geht es mir wenigstens ganz häufig. Ich bete, dann höre ich etwas. Und wenn mir das überhaupt nicht passt, dann versuche ich nochmal daran rumzubasteln. Das haben ja einige Fälle auch in der Bibel. An Bileam war genau das Gleiche gewesen. Und manchmal erleben wir das. Und ich möchte jetzt einfach mal, dass du als jemand, der mit Gott unterwegs ist, der schon viel mit Gott erlebt hat, dass du vielleicht mal gerade mal kurz in dich gehst und mal überlegst, vielleicht jetzt aktuell, wo du jetzt bist, wo du jetzt sitzt, wo du jetzt unterwegs bist, bin ich am richtigen Weg oder bin ich vielleicht am falschen Dampfer? Einfach mal überlegen, vielleicht mal ganz kurz ins Gebet gehen und sagen, Gott, wo stehe ich eigentlich? Wo befinde ich mich eigentlich? Ist das, was ich gerade tue, ist das der richtige Weg? Lass uns mal ganz kurz mal innehalten und da mal Gott fragen. Nochmal das Zitat. Es ist einfach Gottes Wille, in eine Handlung hinein zu interpretieren, wenn du es willst. So kann Gottes vermeintlicher Wille zu einer Entschuldigung werden für den falschen Weg, den du eingeschlagen hast. Und dein betrügerisches Herz wird sehr bald fest davon überzeugt sein, dass es wirklich Gott war, der dich geführt hat. Und ich glaube, wenn du jetzt ganz ehrlich bist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg. Immer wieder, wo ich drin stehe, wo ich mich befinde, in meinem Lebensumstand, in meiner Funktion, in meinem Sitz des Lebens, einfach nochmal alles hinzulegen und zu sagen, Gott, bin ich richtig unterwegs? Habe ich richtig gehört? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Und das hat offensichtlich Jona nicht gemacht. Und das kann ich euch auch gleich beweisen. Das ist Jonas Perspektive. Und jetzt schauen wir uns mal Gottes Perspektive an. Aus Gottes Perspektive muss das Ganze ein ziemlicher Hammer gewesen sein. Gott hat Jona das ganze Leben hindurch vorbereitet. Er hat ihn gebraucht wie keinen anderen. Ich vermute, dass Gott sogar verbal zu Jona geredet hat. Also das, was sich jeder von uns irgendwo wünscht, ja. Und so spricht der Herr. Und Gott hatte Jona ausgesucht, um diese gute Nachricht nach Israel zu bringen, dass er sich ausbreiten will, dass er sich erbarmt über das Volk. Das wird Jona übrigens auch im Kapitel 4 nochmal sagen. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Das hatte er kapiert. Und nun nimmt Gott Jona ihn für diese extrem schwere Mission nach Ninive. Und er sagt sich, sage ich jetzt auch einfach mal menschlich gesehen, Jona ist mein Mann. Der soll das machen. Und Jona hört einfach nicht hin und macht sein Ding. Und läuft vor Gott weg. Bewusst oder unbewusst. Kann man vor Gott weglaufen? Nein. Psalm 139, Vers 9 heißt es, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Den Psalm hat vermutlich Jona nicht geschrieben. Ja, er ist nämlich hier unterwegs mit den Flügeln der Morgenröte ans äußerste Meer und irgendwo ist er weg vom Fenster. Die Folge, Vers 4, da warf der Herr einen gewaltigen Sturm auf das Meer. Und hört euch mal die Wortwahl an. Es heißt nicht, und dann entstand so langsam ein Säuseln und Wind, sondern Gott schmiss, Gott, von der Sprache kann man sagen, Gott schleuderte einen Sturm auf das Meer, um richtig Rabatz zu machen. Ja? Und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Gott setzt die Naturgewalten in Bewegung. Das ist erstmal was Negatives hier. Ja? Sturm ist ja da nichts Positives. Aber nur um sich das mal vorzustellen, Gott setzt alle Hebel in Bewegung. Übrigens, das Buch Jona ist ein Prophet mit extrem vielen Naturwundern. Wir haben eben von der Natur gesungen, wir haben eben von der Schöpfung gesungen. Gott setzt alles Mögliche in Bewegung, um einen einzelnen Menschen wachzurütteln. Und ich glaube, das macht Gott auch heute noch. Und das macht Gott auch mit dir und mit mir. So viel wert sind wir in seinen Augen. Deshalb kann es auch passieren, es geschieht ein Sturm in deinem Leben und du weißt nicht, woher kommt das Ding denn jetzt? Und dass man sich zuerst mal an Gott wendet und fragt, wozu ist das jetzt hier? Ja? Gut. Mal weiter. Jetzt schauen wir uns mal noch die Seemannsperspektive an. Die Seeleute fanden das alles andere als super, was hier passiert. Da fürchteten sich die Seeleute, Vers 5, und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Offensichtlich war das hier Multikulti, ja. Und interreligiös betet hier jeder zu seinem Gott. Das hat man ja heute viel, so interreligiöse Gottesdienste, ja. Doch es tut sich nichts. Ihre Götter hören entweder nicht, sie haben keine Kraft oder es gibt sie einfach nicht. Es hilft nur noch Manpower, es heißt hier weiter, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihrer schwierigen Lage Herr zu werden oder sie zu erleichtern. Und jetzt noch was ganz Seltsames, Jona aber war im untersten Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich hingelegt und schlief fest. So einen Schlaf hätte ich gern mal. Wow. Hä? Ey, der pennt da unten, der ist am Ratzen und die oben sind am Kämpfen. Ey, das ist verrückt. Es gibt ja so einen Spruch, der heißt, ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Oder vielleicht kennst du das auch, ich habe Frieden über dieser Sache. Ich habe so einen Frieden über dieser Sache, das muss ja Gottes Wille sein. Ja? Du kannst Frieden haben über eine Sache, sogar ein sehr tiefer Frieden und es ist trotzdem falsch. Das ist die Interpretation hier in dem Ganzen. Vers 6, da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Seemann sprach, du Penner, steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich über uns auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Ich meine, das ist ja schon beschämend, oder? Dieser gottlose, raue König muss Jona aus dem Schlaf und aus dem geistlichen Schlaf rausrufen. Mensch, steh auf, wie kannst du in diesem Sturm pennen? Hey, checkst du nicht, was die Uhr geschlagen hat? Ich habe keine Ahnung, welche blöde Ausrede er sich einfielen ließ, dass er halt eben nicht zu Gott betete. Und es ist doch interessant, oder? Mal angenommen, er war sich ja sicher, er hat ja Frieden, dass das der richtige Weg ist. Aber irgendwas war ja da tief in ihm drin, dass er diesen Gott nicht anrief. Und ich glaube mal, auch wenn du oder wenn wir sagen, über eine Sache, da habe ich Frieden drüber. Und es kommen aber gewisse Dinge, dass du tief in deinem Herzen, wenn du ein Mensch bist, der Jesus lieb hat, wenn du ein Mensch bist, der seinen Geist hat, da gibt es etwas Tiefes in dir drin. Auch wenn du sagst, ich habe den tiefen Frieden. Und da gibt es etwas, das macht dich unruhig, zumindest unruhig. Und irgendwas, glaube ich, war auch hier der Fall gewesen. Okay, egal wie es ist, Sie haben den Eindruck, der kann uns auch nicht helfen, aber wie wäre es mit Losen? Vers 7. Und sie sagten einer zum anderen, komm und lass uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dies Unglück uns trifft. Vielleicht ahnt Jona schon jetzt, was Gott jetzt macht. Und sie warfen Los und das Los fiel auf Jona. Das ist kein Plädoyer für Losen. Ich habe früher als Jugendlicher diese Geschichte hier gelesen und da habe ich gesagt, wow, Losen kann man auch machen. Und dann habe ich das gemacht, das hat meistens nie funktioniert. Lass es. Dass hier das Los auf Jona fällt, ich meine, Gott kann alles. Gott kann auch durch einen Esel reden, Gott kann so vieles machen. Auf jeden Fall, hier fiel das Los auf Jona. Vers 8. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf? jetzt wird's eng, weil Prophet, Prophet Gottes. Und woher kommst du? Was ist dein Land? Und von welchem Volk bist du? Das ist schon peinlich. Also die vermeintlichen Heiden hier und der große Prophet Gottes in den geistlichen Charts auf Platz 1 steht da als der absolute Versager. Hast du sowas schon mal erlebt? Stehst du plötzlich da? Vielleicht ist das auch der Grund, warum du keinen frommen Aufkleber am Auto hast. Dass du nicht, gar nicht in diese Verlegenheit reinkommst. Ja. Mir fiel als so ein altes Beispiel ein, als ich noch Hausmeister war in der M12. Hausmeister Krause. Und was lacht ihr? Auf alle Fälle, wir waren dann im, uns ging, das war so eine Phase, wo es uns echt nicht gut ging. Das war so ganz am Anfang in der Chapel und wir fuhren da in unseren Innenhof, in den Müllhof da rein und ich wollte mein Auto abstellen und hinter mir kommt so ein fetter Daimler mit dem Doktor von und zu hinter mir und er sagte, fahren Sie bitte da weg, das ist mein Parkplatz. So dieser dreckige Hausmeister, was hat denn der da zu suchen? Und mir ist so die Sicherung durchgegangen. Ich kann auch sagen, Sarah auch, oder? Uns beiden. Ja. Und ich hatte ja einen Hausmeisterkollegen, der war ein waschechter Schwabe. Also mein erstes Schwäbisch, was ich gehört habe, das waren leider nur Schimpfworte gewesen. Ja, dann kam sowas raus wie, du Dackel, du Blöder. Und dann auf jeden Fall hat er gesagt, ich werde sie anzeigen und hin und her und alles mögliche. Und dann war ich am einen Tag später, das war halt dann der Montag gewesen. Ja, ich kam ja auch gerade vom Gottesdienst runter. Und einen Tag später hatten wir dann, saß ich in meinem Büro mit meinem Kollegen, der eigentlich nie ein Blatt vor den Mund nahm, der ziemlich raue Sprache hat und ziemlich negativ drauf war über sowas. Und der sagte dann, ich habe mir das extra aufgeschrieben, so etwas sagt man auch nicht. Jetzt gang und entschuldige die. Und das war, hier der Pastor, der Gemeindegründer, der immer versucht hat, den Kollegen von Jesus zu erzählen. Ja? Und dann, er sagt dann, sowas sagt man auch nicht. Jetzt geh hin, entschuldige dich, mach schon. Das gehört sich einfach nicht. Das war für mich so ein Moment. Ja? Und so Momente gibt es natürlich viel in unserem Leben, wo plötzlich überführt werden. Die vermeintlich Bösen sagen dem vermeintlich Guten, was sie am Kerbholz haben. Ja? Auf alle Fälle, es heißt hier weiter, Vers 9, und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer. Und ich fürchte den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Für die Seeleute wird auf einmal klar, der Gott, der das hier gemacht hat, der hat wirklich Power. Ihnen ist ja voll bewusst, sie schreien ja zu ihren Göttern und die können nicht helfen. Und sie wissen das so tief, das ist übrigens etwas, es gibt keinen Atheisten, wisst ihr das? Es gibt keinen Atheisten. Jeder Mensch weiß ganz tief in seinem Herzen, dass es so etwas gibt wie ein Gott. Und das sieht man hier auch bei diesen Seeleuten. In der Not, da wo es im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser bis zum Hals steht, da schreit man zu irgendwas. Und meistens schreit man zu einem Gott. Und sie schreien zu Gott. Und ihnen war plötzlich bewusst, hier steckt dieser Gott dahinter. Und da hatten sie mit Sicherheit von gehört, das ist doch Hebräer, das ist doch der mit der Mehrteilung. Das ist doch der, der dieses kleine Völkchen da am Leben erhält, die irgendwie immer wieder aufstehen können. Und sie haben voll die Panik. Vers 10, da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht, mit anderen Worten Todespanik, und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vom Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hat es ihnen mitgeteilt. Dieses, was hast du getan, sagen sie nicht vorher und er teilt es ihnen mit, sondern, schaut mal, wie das hier steht, sondern nachdem Jona gesagt hatte, dass er vor Gott weggelaufen ist. Dieser Offenbarungseid, den er auch, die Erkenntnis, die er auch vielleicht auch plötzlich für sich selbst hat. Wow, ich habe es völlig verbockt. Und dann sagt er, ich bin vor Gott weggelaufen. Und sie sagen, was hast du getan? Wie konntest du vor diesem Gott, der so eine Macht hat, du hast den doch gehört, ey, du bist ein Prophet. Du hörst von diesem Gott, wie konntest du vor diesem Gott weglaufen? Das ist ihre Frage hier. Vers 11. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Und das ist Reden Gottes. Und Jona weiß, es gibt nur eins, Vers 12. Das sagte er zu ihnen, nehmt mich, werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Ich meine, bis jetzt muss man ja den Mantel des Schweigens über Jona legen, oder? Aber Ich finde, was er hier macht und sagt, das soll immer einer nachmachen. Hättest du das gemacht? Schmeißt mich ins Meer. Dann ist der Fall erledigt. Und ich habe den Eindruck, das lässt uns das erste Mal erahnen, warum der Herr ihm so nachging, warum der Herr Jona erwählt hat. Er hat fatal gehandelt, aber er ist auch bereit, seine Schuld einzugestehen mit allen Konsequenzen. Das finde ich, wow. Er hat Mist gemacht, er hat einen Fehler gemacht und er stellt sich vor diese Seeleute und sagt, es war nicht in Ordnung. Das war falsch und ich muss dazu stehen. Es tut mir leid und es gibt nur eine Möglichkeit, schmeißt mich ins Meer. Das finde ich stark. Und wir hängen alle extrem am Leben. Und ich muss mich fragen, hätte ich das auch gemacht? Vers 13, und die Männer rudern mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Sie wollen ihn natürlich nicht ins Meer schmeißen, ja? Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Und Vers 14 noch, da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, übrigens sprechen sie hier das erste Mal nicht von Gott, sondern sagen Jahwe. Sie reden Gott als den einzig und wahren Gott an. Das ist ein anderes Wort, was hier steht. Deswegen steht hier Herr auch in fetten Buchstaben. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe und nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und im gleichen Augenblick, da ließ das Meer ab von seinen Wüten und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Diese Männer hier glauben. Da möchte ich einfach noch einen Satz zu sagen. Wir haben eben gehört, Multikulti, verschiedene Religionen und Hintergründe. Und hier rufen sie nicht irgendeinen Gott an, hier rufen sie den einzigen wahren Gott an. Und es braucht manchmal einiges, bis Menschen das tun. Und mein Wunsch an uns, mein Wunsch an dich, vielleicht bist du jemand, der jetzt mit Gott nicht so viel am Hut hat, aber ich kann dich nur ermutigen, lass es nicht so weit kommen, dass ein Sturm kommt, über den du halt eben nicht mehr Herr bist. Wir haben ja alles im Griff. Wir haben vieles im Griff. Vielleicht hast du auch den Eindruck, du hast noch alles im Griff. Diese Seeleute hatten überhaupt nichts mehr im Griff. Und da fangen sie an, zu Gott zu schreien. Lass es nicht so weit kommen. Unsere eigene Nation ist ein Beispiel dafür. Als im Krieg haben so viele Menschen zu Gott geschrien. Mein Großvater, der nach Russland musste, er hat gesagt, wir lagen dort und plötzlich fing jeder an, zu Gott zu schreien. Gott, erbarm dich über uns. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir an diesem Punkt das erleben. Und hier, diese Geschichte hier mit Jona ist ein Typus, sagt man, so nennt man das, ein Typus auf Jesus Christus. Ein Bild für Jesus Christus. Jona wird ins Meer geschmissen und das Meer ist still. Und im Neuen Testament wird das auch erwähnt. Jesus sagt das selbst, so wie Jona. So bin ich gekommen. Jesus hat das für uns getan. Jesus sieht unsere Not, dass wir am Kämpfen sind, dass wir um Hilfe schreien und dass es keinen Ausweg gibt, uns zu retten, als wir nur sich selbst zu opfern. Ja, ich habe euch diesen Vers hier mal mitgebracht aus Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, an Jesus, Leben hat, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, nicht absaufen muss, sondern Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Darum ist Gott Mensch geworden in Jesus. Darum sitzen wir hier. Das ist das Allerwichtigste. Im Moment geht es uns noch relativ gut, sage ich mal so allgemein, obwohl vielleicht der ein oder andere, den auch das Wasser bis zum Hals steht hier. Und ich kann dich nur ermutigen, hier ist jemand, der hat das getan. Und solange du daran nicht glaubst und sagst, wow, der ist für mich ins Wasser gesprungen, sozusagen, damit der Sturm sich legt, wird der Sturm sich bei dir nicht legen. Das gilt für dich, der du noch wenig mit Gott zu tun hast, das gilt natürlich für uns alle. Wir brauchen diesen Jesus immer wieder neu. Genau das haben wir eben Genau das hat Daniel ganz am Anfang gesagt. Das ist mein Wunsch, das ist unser Wunsch. Nicht einfach eine einigermaßen Predigt zu hören oder einen guten Worship zu erleben oder einen guten Kaffee zu trinken, Leuten zu begegnen, sondern zu sagen, wow, habe ich das geschnallt, das ist für mich. Das ist für mich, damit ich nicht untergehen muss. Ich möchte den Hauptgedanken oder den Hauptpunkt von dem, was ich euch hier weitergeben wollte, und das ist mir hier ein Anliegen, sozusagen als Abschluss dir mitzugeben. Ich meine, jeder von uns will ja das Beste aus seinem Leben machen. Und dazu suchen wir uns in der Regel nicht immer den schwierigsten Weg aus, sondern wir suchen den leichtesten Weg. Das ist ja ganz normal. Aber es kann sein, dass Gott dir einen Weg zeigt, der scheint für dich völlig bescheuert. Gerade auch, wenn du ein Mensch bist, der sagt, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Und ich möchte dich ermutigen, gibt so ein Lied, sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Habe ich früher in der Kinderstunde gesungen. Hat das jemand gesungen von euch? Gut. Cooles Lied. Und du musst kein Prophet sein, um Gottes Weg zu verstehen. Nur diese Sensibilität zu hören. Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Und wenn Gott sagt, geh nach Ninive, dann hör genau hin, dann geh nach Ninive. Geh nach Ninive, was weiß ich, was das für dich heißt. Geh nach Stuttgart oder so. Vielleicht haben einige das so als Ninive wahrgenommen. Oder Gott hat gesagt, geh nach Hamburg. Das war eigentlich dein Weg zu den Fischköpfen da. Und hast gesagt, nein, ich gehe auch nach Stuttgart oder so. Es ist wichtig zu hören, was hat Gott mit meinem Leben vor. Das ist die Hauptlektion aus diesem Ganzen. Wenn Gott sagt, geh nach Ninive, dann geh nicht nach Tarsis. Und Gott möchte uns, wenn wir das auch mal bildlich weiter betrachten, Gott möchte uns vor einem grausamen Sturm bewahren. Tatsächlich kann es sein, dass Gott diesen Sturm losschickt, weil er dich lieb hat. Weil er dich lieb hat. Er will nicht, dass du untergehst. Und weil wir so bockig oft sind und es nicht realisieren, setzt Gott verschiedene Hebel in Bewegung, damit wir den richtigen Weg halt eben einschlagen. Vielleicht bist du auch auf dem Weg nach Tarsis jetzt. Vielleicht hast du auch voll den Frieden. Und Gott will hier jetzt in die Situation, in dein Leben reinkommen und sagen, halt, überprüf das doch nochmal. Gib's mir nochmal. Lass reinreden. Und ich gebe euch gleich noch 3 kurze Punkte mit auf den Weg, wie wir das hören können. Ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte erzählen, die hat mir am Freitag, war ganz interessant. Ich hatte mich mit Jörg getroffen, Jörg Meyer, und er hatte mir folgendes Erlebnis erzählt aus seiner eigenen Geschichte, damit man das mal ein bisschen mehr fassen kann. Er war damals als Besatzung auf der Doulos gewesen, einem Missionsschiff zwischen Jordanien und der Türkei unterwegs. Und sie hatten mittags so eine Gebetszeit gehabt. Und plötzlich hatte er einen ganz starken Eindruck. Das war wie, als hörte er Gottes Stimme: Wir sollen das Schiff stoppen, sagt das dem Käpt'n. Und das war so stark, er hat gesagt, das ist ja Blödsinn, wir halten doch das Schiff nicht an, ich gehe doch jetzt nicht zum Käpt'n, mache ich nicht. Und sie haben es nicht gemacht. Um 18 Uhr abends, er hat es mir mal aufgeschrieben, deswegen habe ich die Fakten hier, um 18 Uhr abends hörten sie einen Notruf, Feuer an Bord eines Schiffes. Position war genau der Ort südlich der Halbinsel Sinai, wo sie Stunden vorher gewesen sind, wo sie diesen Eindruck gehabt haben. Schiff stoppen. Es gab keine weiteren Angaben. 24 Uhr der zweite Notruf. Wir verlassen nun das Schiff. Also von diesem Schiff in Not. Dann kommt eine Kenianerin an Deck, völlig außer sich. Sie hatte einen Traum, dass ein Schiff untergeht. Dann ein weiterer Funkspruch eines anderen Schiffes, das dort zur Hilfe kam. Und die haben ihn gefunkt, das Meer ist voller Menschen. Wir brauchen Hilfe. Dann sind sie mit Höchstgeschwindigkeit zurückgefahren an die Stelle, erreichten die um 7 Uhr morgens. Der Bug des Schiffs war nur noch kurz zu sehen, bevor es unterging. Sie konnten nur noch einige retten. Da sie Ärzte und Krankenschwestern an Bord hatten, halfen diese bei der Pflege der Verletzten. Sie schätzen, dass von den 1500 Passagieren etwa 500 gestorben, ertrunken sind. Rettungsboote hatten nicht ausgereicht. Das Schiff kam von Mekka. Ja, die kamen gerade von der Gebet in Mekka und war nach Ägypten unterwegs. Und er sagt, das ist für mich die eindrücklichste Geschichte gewesen. Und ich habe von dem Zeitpunkt aus gesagt, Gott, ich will hören. Ich will hören, was du sagst. Ich will nicht einfach im Schiffsbauch schlafen und will uns das ignorieren, sondern wenn du sagst, das, ironischerweise ging es ja auch um ein Schiff, wo sie unterwegs waren. Wenn du redest, will ich hören. Und lass uns das tun. Ich glaube auch, Gott will heute auch in unsere Situation reinreden. Gott will auch zu uns sprechen. Und Gott redet nicht zu nur der Pastor vorne. Gott redet zu seiner Gemeinde. Gott spricht zu dir. Und wie er spricht, das möchte ich euch abschließend hier noch auf den Weg geben. Er hat eigentlich drei Dinge, wie er redet, oder drei wesentliche Dinge. Das eine ist die Menschen. In Hebräer 3, Vers 13 steht, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt. Das Wort ermutigt, Parakaleo, kann man auch als ermahnen definieren. Ermutigt oder ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, dass niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Und damit wir nicht verhärtet werden wie Jona, brauchen wir einander. Das ist Gemeinde. Das bedeutet, wir kommen zusammen im Großen, wir kommen zusammen in Hauskreisen, wir kommen zusammen und reden miteinander, dass wir hören, dass wir nicht verhärtet sind, dass wir uns öffnen, dass wir reden miteinander, dass wir das erleben. Gott redet. Auch wenn vielleicht jemand im Bauch des Fisches, nicht Fisches, da ist er noch später im Fischbauch, im Bauch des Schiffes liegt, ganz friedlich. Lass uns da einander ermutigen. Gott redet, das ist ein ganz starkes Ding. Er redet durch Menschen. Dafür hat es Gemeinde. Wir gehören zusammen. Da gibt es geistliche Gaben, da gibt es die Seelsorge, da gibt es das Reden miteinander und was auch immer, die Menschen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass du die Funktion wie des Seemanns übernimmst. Bist du bereit, wenn du Gottes Impuls hörst, geh zum Captain und sag ihm, Captain, wir sind hier gerade am falschen Kurs. Bist du bereit, vielleicht auch zu jemand hinzugehen, um ihm zu sagen, du, können wir mal miteinander reden? Ich habe hier dieses Ding und ich sehe, du lebst gerade dieses Leben, aber ich sehe, das ist einfach der falsche Weg. Du bist am falschen Dampfer. Das Zweite, was wir hier sehen, das Wort. In Johannes 17, Vers 17 heißt es, Heilige, sieh durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und das ist etwas, was Gott jetzt zum Beispiel macht, in der letzten halben Stunde. Ich glaube allein schon, dass diese Geschichte gelesen wird und ausgelegt wird, redet Gott durch sein Wort. Passiert immer wieder, dass er dir vielleicht schon gesagt hat, vor ein paar Minuten, vielleicht auch in dieser kurzen Zeit der Stille, nur ein Impuls, du bist am falschen Dampfer. Und er sagt dir das nicht, um dich von der schönen Reise wegzuholen, sondern weil er dich lieb hat. Deswegen gibt er uns sein Wort. Deswegen ist das so dick, die Bibel. Deswegen ermutigt er uns, jeden Tag die Bibel zu nehmen, bevor der Tag beginnt, es zu lesen und ihm die Möglichkeit zu geben, direkt aus der Bibel, aus seinem Wort, gerade aus so einer starken Geschichte heraus, zu dir zu sprechen, in deine Situation, in meine Situation hinein. Und mir zu sagen, du bist am falschen Dampfer. Oder du bist halt eben am richtigen Dampfer. Und dann das Dritte, der Geist. Die Menschen, das Wort, der Geist Gottes. 1. Johannes 2, Vers 27 heißt es, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Die Geschichte eben, die ich euch erzählt habe. Aber auch ganz oft erlebe ich das und überhaupt nicht spektakulär, sondern einfach durch Umstände, wiederum durch die Bibel oder alles, dass ich merke, der Geist Gottes redet. Deswegen bin ich mit ihm in Verbindung. Wir haben vor 2 Wochen dieses Thema gehabt, Christus in uns, wir in Christus. Da findet das statt. Deswegen ist es wichtig, dass wir dynamisch, dass wir nicht verhärtet, haben wir eben gesagt, in dieser Hebräerstelle, dass wir nicht verhärtet sind, dass wir flexibel sind. Ja? Sei flexibel, sagt die Bibel. Also, dass wir da wirklich auch offen sind. Gott redet. Gott ist unterwegs. Und Gott gebraucht hier jeden Einzelnen, um in seinen Wegen zu gehen, die Wege zu bestätigen, durch Menschen, durch sein Wort und durch seinen Geist. Da kommt jemand nach der Predigt auf mich zu. Ich habe das schon öfters erlebt, sagt, hey, Gott hat mich gerade an dem und dem Punkt überführt. Und es war einer, der war noch gar nicht lang mit Jesus unterwegs. Und er sagt mir etwas, von dem er überführt wurde, da habe ich überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Sag ich, okay, was hat denn der für eine Predigt gehört? War der überhaupt hier? Aber das ist halt eben etwas, was auch hier gerade Gott macht. Gott durch seinen Geist tut, Gott durch sein Wort tut, Gott durch Menschen tut. Ich hatte letzte Woche, hörte ich eine Dame, die gar nicht aus unseren Kreisen so rauskommt, wo man sagt, da wird wahrscheinlich jetzt nichts Gescheites kommen. Ist manchmal so, ja, dieses Leider, dass man auch da manchmal zu ist. Und diese Frau sagte, ohne Jesus sind wir verloren und ohne den Heiligen Geist sind wir aufgeschmissen. Merkt ihr das? Ohne Jesus sind wir verloren. Ohne den Heiligen Geist sind wir aufgeschmissen. Und das hat so zu mir gesprochen. Und der Heilige Geist ist ja Christus in uns. Und wir brauchen das. Deswegen die erste Sache, die ich eben gesagt habe, lade Jesus in dein Leben ein, damit er überhaupt mit dir kommunizieren kann. Und das zweite ist, lass dich von seinem Heiligen Geist erfüllen. Lass dich eintauchen. Die Bibel spricht da von der Taufe im Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist sind wir aufgeschmissen. Und leider meinen wir häufig, wir können das ohne den machen. Ja? Wir haben ja irgendwann mal Jesus eingeladen in unser Leben und wir sind ja jetzt Kinder Gottes und jetzt schaffen wir das schon alleine. Diese Abhängigkeit, die erleben wir dann oft, dass wir ihn brauchen, wenn wir meinen, wir schaffen das selbst, wenn dann der Sturm kommt und wir wissen, es ist keine Hilfe mehr. Und ich möchte uns jetzt einladen, hier an dieser Stelle, dass wir einfach gemeinsam beten, Jesus einladen, dass er in unsere Situation reinkommt. Ich möchte euch mit einladen, dass wir den Heiligen Geist einladen, in unser Leben reinzusprechen, der uns ja auch wieder die Bibel öffnet. Und da, wo du am falschen Dampfer bist, dass er das zeigt und dass wir dann bereit sind, seine Wege zu gehen. Ich darf euch sagen, Jona wurde tatsächlich gerettet. Das ist ja kein Happy End, was hier ist. Ja, wenn das jetzt noch ein Mehrteiler wäre, wird ins Meer geschmissen und dann ist alles vorbei. Gott hat seine Wege. Und vielleicht liegst du mitten, fühlst du dich schon im Meer drin. Schrei jetzt zu Gott und du wirst seine Hilfe erleben. Lass uns aufstehen und beten.